Ja, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hätte noch eine organisatorische Ankündigung. Wir haben beschlossen, dass wir bei dieser Vorlesung, also wir hatten am Anfang uns das ja offen gelassen und geguckt, wie sich die Teilnehmerzahl entwickelt. So wie das im Moment aussieht, haben noch ein paar von den Teilnehmern aufgehört. Das heißt, wir werden mündliche Prüfungen machen. Wir sind jetzt schon bei einer Anzahl, dass sich das mehr lohnt. Also für Sie ist das sowieso der fairere Prozess. Das heißt, wenn wir die Wahl haben zwischen beiden, dann machen wir auch lieber mündliche Prüfungen. Wir machen das eigentlich nur dann nicht, wenn die Teilnehmerzahl so hoch ist, dass wir das nicht in vertretbarer Zeit hinbekommen. Das heißt, wir machen mündliche Prüfungen möglichst in der letzten Semesterwoche und haben dann ein paar Prüfungsslots vorgesehen. Ich glaube, Sie stehen schon auf der Homepage und Sie können sich bei mir im Sekretariat bei der Frau Kries einfach anmelden für Ihren Termin und entsprechend schauen Sie auf die Homepage. Wir machen eine Deadline, bis zu der Sie sich bitte angemeldet haben sollen. Das ist eine Sollregelung. Also Sie sind, wenn Sie sich angemeldet haben und dann nicht zu der Prüfung kommen, sind Sie nicht durchgefallen, sondern prüfungsrechtlich ist es hier in Frankfurt, haben wir die ganz studentenfreundliche Regelung, dass wenn Sie sind erst in dem Moment offiziell zur Prüfung angemeldet, wenn Sie zu der Prüfung antreten. Also die offizielle Anmeldung ist erst zu dem Moment, wo Sie zur Prüfung reinkommen und sich hinsetzen. Und erst wenn Sie dann, ohne ein Wort zu sagen, wieder rausgehen, werden Sie quasi angetreten und durchgefallen. Das heißt, Sie können ohne Gründe von dieser inoffiziellen Anmeldung wieder zurücktreten. Die inoffizielle Anmeldung ist aber für uns sehr wertvoll, weil wir dann einfach damit auf die Art und Weise Sie einteilen können, die Prüfungsslots einteilen können. Von daher würden wir Sie bitten, wir haben irgendein Datum auf die Homepage gesetzt, ich glaube sowas wie 15. Januar rum oder so, sich doch bis dahin bitte anzumelden für die Prüfung, sich einen Termin geben zu lassen. Wenn Sie bis dahin noch zweifeln, ob Sie sich gerne prüfen lassen möchten oder nicht, lassen Sie sich lieber, also ist es uns lieber, wenn Sie sich einen Termin geben lassen, dann haben wir Sie quasi eingeplant im Kalender und Sie sagen uns ein paar Tage früher ab. Das ist für uns angenehmer, als wenn Sie ein paar Tage früher kommen und wir Sie noch irgendwie einschieben müssen. Ja, ansonsten haben wir uns in dieser Vorlesung mit partiellen Differentialgleichungen beschäftigt und haben einige Wochen lang uns damit beschäftigt, partielle Differentialgleichungen anders zu interpretieren als bisher. Haben Ableitungen nicht mehr klassisch interpretiert, sondern im schwachen Sinne interpretiert. Und haben auf die Art und Weise sind wir in der Lage, partielle Differentialgleichungen zu interpretieren. Erstmal nur, wir können sie noch nicht lösen, aber wir können sie interpretieren, auch wenn die Koeffizienten, die da drin vorkommen, zum Beispiel Sprünge haben. Also ein Musterbeispiel war dieser Stab mit Wärmeleitung in einem Stab. Der Stab aus zwei Materialien zusammengesetzt, dann hat der Materialparameter einen Sprung. Dann passt das alles nicht mehr zum klassischen Differenzierbarkeitsbegriff. Wir haben jetzt einen schwachen Differenzierbarkeitsbegriff im Sinne von distributionellen Ableitungen, macht die Differentialgleichung trotzdem einen Sinn, und zwar auf einem Sobolev. Raum H1 hatten wir eingeführt von Funktionen, die L2 sind, deren schwache Ableitungen noch L2 sind. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, unsere partielle Differentialgleichung als eine Gleichung, und zwar eine lineare Gleichung, auf einem Hilbertraum H1 von Omega, zum Beispiel dem Sobolev-Raum, zu interpretieren. Wir sind auch in der Lage, das hat uns ebenfalls etwas Zeit gekostet, sind auch in der Lage, die Randbedingungen ebenfalls in diesem Raum zu interpretieren. Auch die machen jetzt Sinn und wir können nachprüfen, ob die gelten oder nicht. Ich möchte Ihnen gerne, heute sind wir jetzt endlich in der Position, dass wir die Früchte davon ernten können. Also die Früchte, die bisher so ein bisschen am Horizont standen, waren immer, wir möchten diese Differentialgleichung interpretiert haben mit Koeffizienten, die vielleicht auch Sprünge haben. Das alleine rechtfertigt diesen immensen theoretischen Aufwand eigentlich noch nicht, sondern die wahre große Frucht, die wir jetzt in dieser Vorlesung anfangen können zu pflücken, ist, dass wir jetzt in der Lage sind, unsere Differentialgleichung ist jetzt nicht mehr irgendetwas, was in irgendwelchen abstrakten C2-Räumen zum Beispiel, klassisch differenzierbaren Funktionenräumen, abspielt, sondern was ist jetzt eine lineare Gleichung auf Hilberträumen geworden. Und diese linearen Gleichungen auf Hilberträumen, die sind sehr, sehr ähnlich zu dem, was Sie in der linearen Algebra untersucht haben. In der linearen Algebra haben Sie lineare Gleichungen auf dem R hoch N untersucht. Und das ruhig als Motivation. In der linearen Algebra hatten Sie solche Dinge Ax gleich Y, Matrix mal Vektor gleich Vektor, A zum Beispiel eine Matrix im R hoch N Kreuz N, X und Y ebenfalls im R hoch N. Und haben ausführlich untersucht, wann diese Gleichung lösbar ist und haben dabei die Struktur vom R hoch N ausgenutzt, nämlich dass es ein Vektorraum ist mit Skalarprodukt. Das Skalarprodukt können Sie zum Beispiel dadurch ausnutzen, dass Sie sagen, diese Gleichung hier ist äquivalent dazu, dass Ax im Skalarprodukt, ich mache hier mal so einen dicken Punkt für den Skalarprodukt hin, also Ax mal irgendeinem anderen Vektor z wäre dasselbe wie y mal irgendeinem anderen Vektor z für alle z im R hoch N. Das heißt, was hier links steht, wäre etwas, das hängt sowohl von dem X als auch von dem Z linear ab. Was rechts steht, ist etwas, das hängt nur von dem Z linear ab. Also hier links steht eine Bilinearform in X und Z, rechts steht eine Linearform in Z. Und die Lösbarkeit können Sie zum Beispiel sehr einfach dieser Bilinearform ansehen. Die folgt nämlich zum Beispiel dann schon, wenn diese Bilinearform, die hier steht, wenn die positiv ist. Also wenn das b so ist, dass b von, falls b von xx immer echt größer ist als 0 für alle x im r hoch n, dann heißt das ja, dass ax mal x immer echt größer ist als 0. Also wir haben ja eine positiv definierte Bilinearform haben, eine positiv definierte Matrix A haben, dann folgt zum Beispiel im R auch N im endlichdimensionalen schon sofort daraus, dass das A injektiv sein muss. Denn wenn irgendein x auf 0 gebildet abgeworfen wird, dann ist ax 0 mal x ja auch gleich 0. Also insbesondere folgt hieraus schon, A ist injektiv und im R hoch N quadratische Matrizen sind injektiv, genau dann, wenn sie surjektiv sind. Das heißt, daraus folgt schon, A ist invertierbar. Das heißt also, es gibt genau eine Lösung, x, sodass Ax gleich y ist. Das heißt, das Schöne, wenn wir eine Hilbertraumstruktur haben, ist, dass wir so eine Art Skalarprodukt, also eine Skalarproduktmöglichkeit haben. Wir können Dinge in Bilinearformen umformen und diese Bilinearformen, an denen können wir an gewissen, zum Beispiel an Positivitätseigenschaften sehen, ob der zugehörige Operator invertierbar war oder nicht. Und das ist eigentlich der wahre Grund, also das ist die andere Geschichte. Ich habe es Ihnen von Anfang an immer gesagt, das ist so ein bisschen ein vorgeschobener Grund, diese springenden Koeffizienten behandeln zu können. Das ist auch eine schöne Sache, dass wir das jetzt mit unter Kontrolle haben. Der wahre Grund, warum sich das lohnt, diese Theorie so zu betreiben, ist, dass wir jetzt in der Lage sind, die partielle Differentialgleichung auf Hilberträumen zu formulieren und ein ganz analoges Argument zu dem, was Sie da in der linearen Algebra gemacht haben, wird uns die Lösbarkeit, die eindeutige Lösbarkeit der Differentialgleichung geben. Und noch mehr, es wird uns dann auch ein ganz kanonisches und sehr, sehr mächtiges, das ist eigentlich das mächtige moderne Verfahren zur Lösung der partiellen Differentialgleichung, wird dann auch sehr, sehr einfach daraus folgen. Ja, dafür werden wir unsere Differentialgleichung, werfen wir alles zusammen, was wir jetzt gemacht haben. Wie interpretieren wir Differentialgleichungen und wie kriegen wir dann aus den Differentialgleichungen so eine ähnliche Struktur wie hier in der linearen Algebra raus? Und das nennt man die sogenannten Variationsformulierungen. Und die Lösbarkeit wird dann folgen aus dem sogenannten Satz von Lax-Milgram. Und wir werden in diesem Abschnitt uns immer angucken, die Differentialgleichung, machen wir es im mehrdimensionalen gleich, minus Gradient, also minus Divergenz A Gradient U gleich F wäre unsere übliche stationäre Wärmeleitungsgleichung, mehrdimensionales Gebiet, A der Wärmeleitkoeffizient, F die angelegten Quellen, die wir haben, das, was sich dann stationär in der stationären Verteilung dort einspielt. Und wir werden immer gleich mitbehandeln können, dass wir hier noch einen zusätzlichen Anteil plus C mal U haben. Und wenn Sie zurückdenken an die Diffusionsmodellierung im letzten Semester in der Numerik von Differentialgleichungen, dieser zusätzliche Term plus C U würde bedeuten, dass zum Beispiel bei der Wärmeleitung oder bei einer, machen wir lieber irgendeine Diffusion, also irgendeine chemische Konzentration, die diffundiert mit einer Diffusionskonstante A. Und dieses plus C U würde bedeuten, dass ein gewisser Anteil von dieser chemischen Konzentration auch pro Zeiteinheit verloren geht. Das heißt, es geht immer etwas verloren pro Zeiteinheit. Und das, was sich dann einstellt am Ende als stationärer Zustand, also Sie haben irgendwelche Quellen da drin, das Zeug kann diffundieren, das Zeug geht an jeder Stelle reagiert und geht deswegen verloren. Und das, was sich dann als stationärer Zustand einstellt, nach einer gewissen Zeit werden Sie irgendwo eine konstante Konzentration vorfinden, das löst dann gerade so eine Gleichung. Oder bei einer Wärmeleitung können Sie sich vorstellen, dass das Abkühlungseffekte sind mit dem C mal U. Das heißt, Sie haben diesen Tisch zum Beispiel im Zweidimensionalen, haben Wärmequellen dran, haben am Rand irgendeine Wärmeverteilung, dann wird die Wärme die ganze Zeit von den Wärme Quellen aus zum Rand hin wandern. Unter Umständen kühlt der Tisch aber auch im Innern immer weiter aus. Das können Sie über dieses CU steuern und das, was sich dann als stationäre Wärmeverteilung einstellt, löst eine solche Gleichung. Und damit haben wir gleich eine relativ allgemeine elliptische partielle Differentialgleichung. Über die Funktionen, die da drin stehen, werden wir annehmen, dass unser A und das C das sein, also das Ganze betrachten wir in Omega, also alles, was hier steht, das A, das U, das C und das F, das sind alles Funktionen von x in Omega nach R. Das A und das C sollen Funktionen sein, die ja, Lebesgue integrierbar sind und beschränkt sind, also im Wesentlichen beschränkt, das heißt bis auf Nullmengen nach oben und nach unten beschränkt sind. Und das F, wir werden gleich sehen, warum, werden wir fordern, dass es in L2 von Omega ist. und Omega im R hoch n, n größer gleich 2, sei ein Glatt, immer beschränkt. Und glatt berandert. Dann sind wir jetzt nach einigen Wochen, ich habe nicht gezählt, was sind wir, die fünfte, sechste, siebte Vorlesung oder so, sind wir jetzt in der Lage, diese Differentialgleichung zu interpretieren im schwachen Sinne. Also im schwachen Sinne, im klassischen Sinne ergibt es keinen Sinn, wenn Sie hier annehmen, dass U hätte irgendwie klassische Ableitungen, damit Sie hier zweimal ableiten können, also was wie zum Beispiel U als C2-Funktion, dann hätten Sie hier U die C2-Funktion abgeleitet, aber dann mit einem A multipliziert, was Sprünge haben kann, was nicht selber irgendwie eine C1-Funktion ist, wird keinen Sinn ergeben. Also im klassischen Sinne macht die Differentialgleichung nur Sinn, wenn die Koeffizienten, die hier drin stecken, ja glatt sind, irgendwie zumindest stetig differenzierbar sind, was keine besonders vernünftige physikalische Annahme ist, wenn Sie an Materialparameter denken und das Material aus verschiedenen Teilmaterialien aufgebaut sein kann. Wir sind jetzt in der Lage, Bemerkung 239, diese Gleichung zu interpretieren im schwachen Sinne, und zwar nämlich für jedes U in H1 Omega. Für U in H1 Omega ist Gradient von U. Alle partiellen Ableitungen wären dann noch in L2. Entsprechend ist der Vektor der partiellen Ableitung wäre ein Vektor, in wo jede einzelne Komponente in L2 ist, also Gradient U ist in L2 Omega hoch n. Das Ganze multipliziert mit einer L-Unendlich-Funktion A ist, wenn Sie etwas haben, was quadratisch integrierbar ist, nehmen Sie mit etwas beschränktem Mal, dann bleibt das quadratisch integrierbar, weil Sie diese beschränkte Funktion, die können Sie gegen Supremum abschätzen und rausziehen aus dem Integral. Also daraus folgt A mal Gradient U ist ebenfalls eine L2-Funktion Omega hoch n. Das ist einer der Gründe, warum wir hier H1 fordern, damit diese Multiplikation hier noch Sinn macht. Wäre das nur eine Distribution, würde die Multiplikation mit A keinen Sinn mehr machen. Die nächste Ableitung, die hier kommt, jetzt leiten wir eine L2-Funktion nochmal ab. Das heißt, da muss jetzt keine reguläre Distribution mehr rauskommen. L2-Funktion könnte zum Beispiel eine sein mit einem Sprung und dann hätte der Sprung abgeleitet werden, wäre irgendeine Delta-Distribution. Also das heißt, die Divergenz von A Gradient U, die wäre nur noch irgendeine Distribution auf Omega. Das C mal U ist ja eine L-Unendlich-Funktion mal eine H1-Funktion, ist zumindest mal bleibt es eine L2-Funktion. Also vielleicht ist es nicht mehr H1, weil das C nicht mehr H1 ist. Wir haben uns auch nicht überlegt, wann das Produkt von irgendwelchen Funktionen wieder eine H1-Funktion ist. Aber wenn das U eine H1 ist, ist es insbesondere auch ein L2 und L2-Funktion mal L-Unendlich-Funktion bleibt eine L2-Funktion auf Omega. Und das F ist eine L2-Funktion von Omega, hatten wir vorausgesetzt. Das heißt also, jeder Ausdruck in dieser Gleichung ergibt erstmal einen Sinn. Ich kann ein U in H1 einsetzen, dann ist das, was hier links rauskommt, ist erstmal insgesamt eine Distribution. Was rechts rauskommt, ist eine L2-Funktion. Das ist eine wohldefinierte Frage, ob diese Distribution gleich der L2-Funktion f ist. Also Stern ist erstmal wohldefiniert. Und äquivalent dazu, ja, linke Seite ist eine Distribution. Ich frage mich, ob diese Distribution hier das gleiche ist wie diese L2-Funktion f. Das heißt, das ist das gleiche, wenn es angewendet auf eine Testfunktion das gleiche ergibt. Das heißt, das ist äquivalent dazu, dass minus Divergenz a Gradient u plus c mal u, dass diese Distribution hier angewendet auf irgendeine Testfunktion phi, distributionelle Paarung, das gleiche ist wie f als Distribution angewendet auf phi. Und das f ist eine L2-Funktion, also eine L2-Funktion wirkt als Distribution, indem man sie mit dem phi zusammen ins Integral schreibt. Integral über Omega. Und hier entsprechend wie üblich unsere distributionelle Paarung. Ja, also diese Gleichung ergibt jetzt einen Sinn. Wir können für H1-Funktionen testen, erfüllen die Stern oder nicht. Wenn uns jemand die Lösung gibt und sagt, das ist die Lösung, sind wir prinzipiell in der Lage nachzuprüfen, ist es die Lösung oder ist es das nicht. Es ist noch nicht viel, was dabei rausgekommen ist nach so vielen Vorlesungen, aber immerhin haben wir jetzt in der Hand, dass wir sagen können, wir verstehen jetzt die Gleichung für springende Koeffizienten zum Beispiel. Außerdem sind, also diese Gleichung ist wohl definiert, Außerdem sind Dirichlet-Randwerte wohl definiert. Also es macht Sinn, zu sagen, jedes U in H1 hat irgendeinen Randwert in L2. Das heißt, wir könnten jetzt auch probieren, irgendwas zu lösen, irgendwelche Dirichlet-Probleme zu lösen. Das macht Sinn. Und was ist mit, das macht Sinn, weil auf H1-Funktionen, weil für alle H1-Funktionen Dirichlet-Randwerte Sinn machen. Und wie ist das mit Neumann-Randwerten? Und da gab es diesen Knackpunkt, der uns die letzte Vorlesung so lange beschäftigt hat. Neumann-Randwerte machen im Allgemeinen auf H1 nicht, keinen Sinn. Neumann-Randwerte machen dann Sinn, wenn die Funktion noch eine zusätzliche Glattheit besitzt, zum Beispiel sowas wie Divergenz von Kappa-Gradient U noch in L2 ist. Das war die Bedingung, unter der wir sagen konnten, dann macht es Sinn zu sagen, irgendeine L2-Vorgabe für die Neumann-Randbedingung macht Sinn. Wie ist das hier? Nun, wir haben diese Gleichung Stern hier. Also für eine allgemeine H1-Funktion macht diese Gleichung Stern Sinn, aber Neumann-Randwerte machen nicht Sinn. Wenn wir jetzt aber schon wissen, dass unsere H1-Funktion diese Gleichung Stern löst, dann wissen wir, die linke Seite ist als Distribution dasselbe wie das F. Das heißt, diese Distribution, die da links steht, der komplette Ausdruck hier links, der ist eine reguläre Distribution, denn es gibt eine L2-Funktion, die dasselbe macht wie diese Funktion. Also löst U in H1 Omega die Gleichung Stern, dann ist das, was hier links steht, was erstmal für eine beliebige H1-Funktion nur irgendeine Distribution ist, unter Umständen keine reguläre Distribution ist. Aber wenn es die Gleichung löst, dann ist es eine reguläre Distribution, dann ist das, was da links steht, nämlich gleich f und das ist ein L2. Und dieser zweite Term plus Cu, der hier steht, der ist auch in L2. Bringen wir das gleich rüber auf die andere Seite. Dann ist dieser Ausdruck hier ist gleich F minus Cu. Das ist beides in L2, also ist das in L2. Das heißt, wenn wir eine Lösung der Gleichung haben, dann hat die diese zusätzliche Regularitätseigenschaft, die wir brauchen, um Neumann-Randbedingungen auch zu definieren, beziehungsweise genauer zu sagen, ob eine L2-Funktion Neumann-Randwert ist oder nicht. Ich schreibe das mal so salopp, Neumann-Randvorgaben sind wohl definiert, in dem Sinne, wie wir es in der letzten Vorlesung erklärt haben, eine Funktion in L2 wissen wir, wann wir sie Neumann-Randwert nennen, nämlich dann, wenn sie das erfüllt, was die klassischen Neumann-Randwerte für klassisch glatte Funktionen erfüllen würden. Also das heißt, wir können jetzt auch Neumann-Randvorgaben A dNU auf d Omega. Die können wir jetzt auch stellen. Okay, das heißt, wir können unsere Gleichung interpretieren und füllen das direkt aus und wir werden sehen, dass wir, wenn wir das jetzt beides zusammenpacken, also unsere Dirichlet und entweder Dirichlet oder Neumann-Randvorgaben zusammen mit dieser schwachen Interpretation der partiellen Differentialgleichung, dann ist das, was da rauskommt, wir tatsächlich so eine Form hier haben. Was da rauskommt, werden wir dann nämlich schreiben können als sowas Bilinearform in irgendwas ist gleich Linearform in irgendwas. Und Sie sehen das dieser Geschichte hier schon an, was hier steht, wenn Sie diese distributionelle Interpretation hinschreiben. Das ist ja sowas wie eine Bilinearform in U und in Phi. Also die linke Seite ist linear, also die duale Paarung bei den Distributionen ist linear in beiden Komponenten. Was hier links steht, ist linear in U. Das heißt, was hier steht, ist sowas ähnliches wie eine Bilinearform in U und Phi. Und es kommt raus, ist gleich eine Linearform in Phi. Das heißt, auf die Art und Weise können wir unsere partielle Differentialgleichung interpretieren als so eine Bilinearform gleich Linearformgleichung. Und diese Bilinearform gleich Linearformgleichung war in der linearen Algebra sehr einfach, weil man der Bilinearform nur ansehen musste, ob sie positiv ist oder nicht für die Lösbarkeit. Und ähnlich einfach wird das auch bei uns jetzt funktionieren. Und das sind die sogenannten Variationsformulierungen. Satz 240. Teil A. Die folgenden Probleme sind äquivalent. Also wir lösen immer noch nicht, sondern wir sind immer noch dabei, unsere Probleme umzuschreiben. Aber die Form, in die wir sie jetzt umschreiben können, ist tatsächlich die, in der dann die Lösbarkeit ganz einfach sein wird. Und wir machen das erstmal für das sogenannte homogene Dirichlet-Problem. Das das homogene Dirichlet-Problem wäre, wir suchen eine H1-Funktion auf Omega, die löst unsere Gleichung Stern, unsere partielle Differentialgleichung Stern. Und die soll zusätzlich erfüllen, das heißt, wir haben im Innern eines Gebiets vorgeschrieben, dass das so eine Diffusionsgleichung oder stationären Wärmeleitungsgleichung erfüllen soll. Wärme kann fließen von viel nach wenig, Wärme wird vernichtet in jedem immer ein bisschen, zum Beispiel durch Abkühlung, zum Beispiel durch chemische Reaktionen, wenn irgendein Teilchen diffundiert, und wir haben gewisse Wärmequellen F, die angelegt sind. Und zusätzlich machen wir die Randvorgabe U auf dem Rand von Omega sei gleich 0. Das heißt, wir machen eine homogene Dirichlet-Randvorgabe. Dann ist diese Geschichte äquivalent dazu zu fordern, dass das U nicht in H1 ist, sondern in H01 Omega. Das ist trivial, denn wir hatten H01 gerade definiert als alle H1-Funktionen, die am Rand gleich 0 sind. Das heißt, die beiden Bedingungen zusammen sind einfach U in H01 Omega dazu äquivalent. Und außerdem muss das U lösen das Integral über Omega A mal Gradient U mal Gradient V plus C mal UV dx ist gleich Integral F mal V dx für alle V ebenfalls aus H01 Omega. Und auch die Geschichte ist nicht besonders überraschend, denn ziehen Sie sich hier in Gedanken diese Divergenz, die wir hier haben, auf die Testfunktion Phi rüber. Dann sehen Sie, was da passiert ist, wenn Sie hier diese Divergenz rüberziehen auf das Phi. Das sind ja alle partiellen Ableitungen und dann aufsummiert. Da kommt genau das Gleiche raus, wie wenn Sie die partiellen Ableitungen auf dem Phi haben. Und dann haben Sie diese Summe hier, können Sie auch dadurch kriegen, dass Sie den Ausdruck hier mit dem A-Gradient U, ist ja ein Vektor, skalar multiplizieren mit dem Gradient von Phi. Das heißt, was hier steht, ist mit V gleich Phi nichts anderes als die distributionelle Definition der Ableitung von dieser Divergenz. Das heißt, dass unsere Gleichung Stern im distributionellen Sinne gilt, ist äquivalent dazu, dass diese Gleichung hier gilt für alle V als auf den Testfunktionen in D von Omega. Also in der Form ist das eine Trivialität. Das heißt, Stern ist einfach distributionell ausgeschrieben, äquivalent zu dieser Gleichung hier. Ja, und jetzt muss alles, was Sie dann noch bräuchten, was wir gleich im Beweis verwenden werden, eine stetige Fortsetzung. Was hier steht, ist bezüglich U und V in der H1-Norm stetig. Das heißt insbesondere, wenn es für Vs aus d-Omega gilt, wir wissen, d-Omega liegt dicht in H01-Omega, hatten wir letztes Mal zumindest angesprochen, und ich habe sie auf den Evans für den Beweis bewiesen. Das heißt, wenn es gilt für alle V in d von Omega und die linke Seite stetig in V bezüglich der H1-Norm, rechte Seite stetig bezüglich V in der H1-Norm, gilt das auch für alle H1-Limites von d-Omega-Funktionen und damit für alle V in H01 Omega. Und das Schöne an dieser Formulierung ist, was wir jetzt haben, ist eine Formulierung, die ist komplett rigoros äquivalent zur partiellen Differentialgleichung. Das heißt, das zu lösen, ist wirklich genau das Gleiche, wie unsere partielle Differentialgleichung zu lösen. Und das hier ist etwas, wo Bilinearform gleich Linearform steht mit Vektoren aus einem Hilbertraum. Das heißt, wir haben eine ganz große Analogie zu diesem Bilinearform gleich Linearform auf dem R hoch n. Das ist jetzt eben kein endlich dimensionaler Hilbertraum mehr, sondern ein unendlich dimensionaler Hilbertraum. Aber im Wesentlichen, was wir erwarten würden, ist, dass wir diese Lösbarkeit von Bilinearform gleich Linearform dann hinkriegen, wenn die Bilinearform positiv ist. Also wenn wir die Bilinearform zweimal dasselbe einsetzen und da kommt was Positives raus, das war das, was uns im R hoch n Lösbarkeit geben würde. Gucken wir uns das hier an, wenn wir in diese Bilinearform hier links zweimal U einsetzen würden, stand hier Gradient von U zum Quadrat drin, stand hier U zum Quadrat drin, das wäre positiv. Also wenn das A und das C positiv wären, was physikalisch sinnvoll ist, Diffusionskonstante, positiv heißt, Dinge fließen von viel nach wenig, negative Diffusionskonstante hieße, die Dinge fließen von negativ nach viel, das gibt keine besonders stabile Welt. Wenn die Wärme, wenn es irgendwo kalt ist, irgendwo ist es warm, und dann wird es an der Stelle, wo es kalt ist, immer kälter, an der Stelle, wo es warm ist, immer wärmer. Es gäbe keine Welt, in der Menschenleben existieren würden. Also positive Diffusionskonstante ist sehr natürlich. Positive Absorptionskonstante ist auch relativ natürlich, denn wenn an irgendeiner Stelle ständig was Neues entsteht, also dadurch, dass da Teilchen sind, immer wieder neue Teilchen entstehen würden, gibt es wahrscheinlich auch keinen stationären Zustand. Das heißt, das sind beides physikalisch sinnvolle Annahmen, die Gleichung zu betrachten unter der Annahme A und C sind positiv. Und wenn das der Fall ist und Sie setzen hier in Gedanken zweimal U ein, also für V auch nochmal gleich U ein, dann haben Sie da wahrscheinlich eine positive Bilinearform stehen. Und wenn wir im Endlichdimensionalen wären, dann würde allein das schon reichen, um zu sagen, es gibt eine Lösung. Also wenn der Raum H01 Omega endlichdimensional wäre, eine N-Dimensionen hätte, würde allein aus dem Argument mit A und C positiv schon folgen, dass die Differentialgleichung lösbar ist. Und es wird fast so einfach sein. Also dieses Positiv wird uns tatsächlich die Lösbarkeit geben. Allerdings müssen wir ein bisschen mehr arbeiten, weil wir halt in unendlich-dimensionalen Räumen sind. Aber es ist was, was wir also wahrscheinlich sogar heute noch schaffen. Also entweder heute oder in der nächsten Woche schaffen werden, zu zeigen, dass im Wesentlichen unter dieser Positivität, durch diese Positivitätseigenschaft tatsächlich diese Gleichung hier eindeutig lösbar ist. Und damit haben wir eindeutige Lösbarkeit für das homogene Dirichlet-Problem gezeigt. Und beachten Sie, dass das was ist, was wir bei der klassischen Interpretation, zumindest letztes Semester in der Numerik von Differentialgleichung, nicht geschafft haben. In der Numerik von Differentialgleichung haben wir nur für viel, viel einfachere Gleichungen überhaupt was über die Lösbarkeit aussagen können. Nämlich überhaupt nur für eindimensionale Gleichungen unter starken Glattheitsbedingungen an die Koeffizienten. Im Mehrdimensionalen haben wir überhaupt gar nichts mehr über die Existenz von Lösungen sagen können. Und hier kriegen wir das geschenkt, wenn wir es geschafft haben, unsere Gleichung in so eine Bilinearform gleich Linearform, nennt man Variationsformulierung, umformuliert zu haben. Ja, jetzt möchten wir aber natürlich nicht nur mit Randvorgabe 0 die Sachen lösen, wir möchten auch andere Randvorgaben machen. Also wir möchten zum Beispiel auch irgendeinen anderen Randwert als Dirichlet-Randwert vorgeben. Wie sieht das dann aus? Auch da können wir ganz ähnliche Argumente bringen. Angenommen, wir haben ein G in L2 d Omega. Ich lasse hier ein bisschen Platz. Dann sind die folgenden Probleme äquivalent. Wir möchten auch gerne Probleme lösen der Form U in H1 Omega. Das ist der Raum, in dem wir die Lösung suchen. Das ist der Raum, in dem unsere partielle Differentialgleichung Sinn macht. Also in dem Raum können wir sagen, irgendetwas löst Stern. Und U soll auf dem Rand gleich unsere Randvorgabe G sein. Zum Beispiel, weil auf dem Rand sagen wir, wir halten es auf Temperatur 1 oder halten es auf Temperatur 100 Grad, dann wäre entsprechend das G überall auf dem Rand gleich 100 Grad. Das können wir jetzt auch probieren, in eine Variationsformulierung zu schreiben. Dabei haben wir aber noch eine Feinheit zu beachten. Wir wissen, das kann nicht immer lösbar sein. Oder beziehungsweise, ich habe eben gesagt, nicht jede L2-Funktion ist überhaupt Dirichlet-Randwert von einer H1-Funktion. Das heißt, es könnte sein, dass dieses Problem hier allein schon deswegen nicht lösbar ist, weil das G, die Randwert, den Sie sich vorgegeben haben, weil der überhaupt von gar keiner H1-Funktion erreicht werden kann. Sie hatten es auf dem Übungsblatt nachgerechnet, nur im Eindimensionalen, und hatten da so eine Abschätzung raus, dass Sie im Prinzip was weggeworfen haben an Glattheit, dass sie gar nicht gebräucht hätten. Also Sie haben an einer Stelle eine Abschätzung mal aus einem L2-Norm gegen eine H1-Norm abgeschätzt. Und wir hatten zumindest Handwaving diskutiert, dass wenn Sie das nicht gemacht hätten, dann hätte Ihnen das so eine Art H1/2-Norm an der Stelle gegeben. Und tatsächlich ist es so, man kann sich überlegen, dass diese Randwerte von H1-Funktionen, die haben immer ein bisschen mehr Glattheit noch als L2-Funktionen haben. Die leben in einem sogenannten Raum H1/2 von die Omega. Auf jeden Fall kann eben leider nicht jede L2-Funktion Randwert sein von einer H1-Funktion. Das heißt, wir können aber auch das hat erstmal mit dem Gleichung lösen nichts zu tun, wenn es überhaupt gar kein U gibt, was diesen zweiten Teil erfüllt, dann ist die ganze Geschichte schon mal nicht erfüllbar. Das heißt, um das auszugleichen, ohne diesen etwas technischen Raum H1/2 einzuführen, gibt es eine sehr elegante Möglichkeit, indem wir sagen, wir nehmen uns an, wir haben irgendeine L2-Funktion G und wir nehmen an, dass diese Geschichte hier erfüllbar ist. Also wir nehmen an, das G, was wir haben, das sei Randwert einer H1-Funktion. Also wir nehmen an, es gäbe irgendeine Funktion, die richtigen Randwerte hat, die aber noch nicht die Differentialgleichung löst. Zum Beispiel, wenn Sie einen konstanten Randwert gleich 1 haben, dann können Sie einfach sagen, Sie nehmen sich einfach die konstante Funktion gleich 1. Das ist in der Praxis ist das eine relativ natürliche Annahme, und wir werden es bei der Diskretisierung, werden wir es nochmal kurz diskutieren, wie man so eine Funktion denn wirklich finden könnte. Für den Moment nehmen wir an, dass dies ein möglicher Randwert einer H1-Funktion ist, ohne wirklich zu charakterisiert zu haben, wie diese möglichen Randwerte aussehen. Das ist also ein möglicher Randwert einer H1-Funktion. Und das heißt, es existiere eine Funktion, nennen wir die U unten G, in H1 Omega, die diese Randwerte G hat. Also es gibt zumindest irgendeine H1-Funktion, die richtigen Randwerte hat. dann kann ich mich fragen, dann ist das hier also auf jeden Fall schon mal erfüllbar. Die Frage ist, gibt es dann auch eine Lösung unserer partiellen Differentialgleichung, die auch die richtigen Randwerte hat? Und das können wir ebenfalls wieder umschreiben in eine Variationsformulierung. Das ist äquivalent dazu, dass unser U in H1 Omega ist, dass das U auf d Omega gleich g ist und dass das U löst, genau wie wir das eben gemacht haben. Unsere Gleichung Stern, distributionell interpretiert, ist äquivalent dazu zu sagen, das Integral über Omega a mal Gradient U mal Gradient irgendeine Testfunktion V plus CUV dx ist gleich das Integral f mal V dx für alle V Testfunktionen in Omega. Das wäre einfach unsere Gleichung Stern im distributionellen Sinne interpretiert ausgeschrieben. Und wir haben die Distribution minus Divergenz A Gradient U plus CU angewendet auf die Testfunktion V müsste gleich sein, die Distribution F angewendet auf die Testfunktion V. Distribution F ist eine L2-Funktion angewendet auf die Testfunktion V, gibt einfach das Integral. Das minus Divergenz können wir rüberziehen, gibt uns einen Gradient bei dem V. Das heißt, wir hätten die Distribution A Gradient U angewendet auf die Testfunktion Gradient V. Plus entsprechend CU angewendet auf die Testfunktion V. Die Dinge, die da jetzt drinstehen, sind aber L2-Funktionen. A Gradient U ist eine L2-Funktion, CU ist eine L2-Funktion. Also ist die distributionelle Anwendung, einfach das zusammen ins Integral zu schreiben. Das heißt, unsere Gleichung Stern ist äquivalent zu dieser Geschichte hier. Und dann können wir wieder stetig fortsetzen. Das ist bezüglich der H1-Norm von V ist das stetig. Also gilt das auch für Limites von Testfunktionen. Und damit gilt das für alle V in H01 Omega. Das heißt, auch hier hätten wir eine schöne variationelle Formulierung. Allerdings werden wir sehen, bei dem, was wir gleich machen werden, wenn wir probieren, dieses Argument hier aus dem R hoch n ins Unendlich-Dimensionale zu übertragen, dann spielt es eine ganz wesentliche Rolle, dass in dieser Bilinearform gleich Linearform-Interpretation, also hier wieder Bilinearform gleich Linearform, die haben wir, aber wir werden brauchen, dass diese Bilinearform gleich Linearform-Formulierung, dass die lebt, dass die beiden Argumente der Bilinearform, dass die im selben Raum sind, damit wir das machen können. So ähnlich wie wir das hier, das ist jetzt sehr Handwaving, aber hier haben wir zum Beispiel ausgenutzt, dass es a quadratisch ist. Also das x und das z, was hier war, das musste wirklich aus dem gleichen Raum kommen. Haben wir ausgenutzt, indem wir hier zweimal dasselbe x zum Beispiel eingesetzt haben. Haben wir ausgenutzt, indem hier a injektiv genau das gleiche war wie a surjektiv. Und so etwas Ähnliches werden wir auch brauchen beim Satz von Lax-Milgram, zumindest in seiner einfachsten Version, wie ich Ihnen in dieser Vorlesung zeigen werde. Wir werden brauchen, dass das U, das wir suchen, und das V, was wir hier einsetzen, aus demselben Raum kommen. Und das tun sie im Moment noch nicht. Das U hat irgendwelche Randwerte, das V hat nur Nullrandwerte. Und das kriegen wir auch nicht raus, weil das V hat sich ergeben aus der Distributionsformulierung, stetig fortgesetzt, von Testfunktionen auf Limites davon. Und die haben nun mal alle Nullrandwerte auf dem Rand. Das heißt, um das umzuschreiben, müssten wir mit dem U irgendwas machen, damit das U, das, was wir suchen, auch in H01 Omega lebt. Und der Trick, wie wir das hinkriegen, ist, dieses UG hier zu benutzen. Wir haben schon eine Funktion, die richtigen Randwerte hat. Wir suchen eine Funktion, die richtigen Randwerte hat und die Differentialgleichung löst. Das heißt, was wir machen können, äquivalent, ist zu sagen, wir suchen die Abweichung von der Funktion, die wir schon haben mit den richtigen Randwerten. Das U können wir immer schreiben als das UG, das hat schon die richtigen Randwerte, plus irgendwas, was wir drauf addieren müssen, damit die Summe die Differentialgleichung löst. Und das, was wir drauf addieren müssen, hat ja entsprechend Nullrandwerte, denn es darf uns die Randwerte ja nicht kaputt machen. Das heißt, auf die Art und Weise können wir die Suche nach etwas, was die richtigen Randwerte hat und die Differentialgleichung löst, ersetzen durch die Suche nach etwas, was Nullrandwerte hat und irgendeine modifizierte Differentialgleichung löst, damit die Summe das löst. Wie sähe das dann aus? Teil 3, was ebenfalls zu 1 und 2 äquivalent ist. Wir können stattdessen suchen ein U in H1 Omega. Und so dass das zugehörige U, was definiert ist als U minus UG, das ist ja etwas, was in H01 Omega dann lebt. Und U0 löst diese Gleichung hier, wenn wir als U U minus U0 plus UG eingesetzt hätten. Also wenn wir das U hier schreiben als das UG plus irgendeinen noch unbekannten Anteil U0 und dann die entsprechende Sache nach U0 auflösen, dann haben wir hier links stehen das Integral über Omega A mal Gradient U0 Gradient V plus C U0 V müsste sein Integral FV D dx und wenn das u gleich u0 plus ug war, dann müssten wir das mit dem plus ug noch auf die andere Seite bringen. Also hier noch minus das Integral a mal Gradient ug Gradient v plus c ug v. Und das Schöne ist, was wir jetzt haben, ist wieder eine Gleichung, also die muss gelten für alle v in h0 1 Omega. Die ist offensichtlich äquivalent zu 2i, weil alles, was wir gemacht haben, war das u als ein u0 plus ug zu schreiben. Also wir haben von dem u, von dem unbekannten u, haben wir das ug, statt das unbekannte u zu suchen, können wir auch sagen, wir suchen das unbekannte u minus ug, wenn das ug, da das ug ja bekannt ist. Und was hier steht, ist wieder eine Bilinearform gleich Linearformgleichung, denn das ug ist ja fest, das ist, in dem ug steckt unsere Randvorgabe drin. Das heißt, hier haben wir eine Bilinearform, wo wir den u0 und ein v einsetzen, die beide aus h01 sind, und eine Linearform, wo wir ein v einsetzen, was in h01 ist. Das heißt, das ist wieder eine ganz äquivalente Gleichung zu dem, was wir vorher hatten, mit einer etwas komplizierteren rechten Seite, die aber immer noch einfach eine Linearform ist. Das heißt, auch hier können wir wieder große Hoffnung haben auf eindeutige Lösbarkeit, weil das Ding hier links so ist, wenn wir da zweimal u0 eingesetzt hätten, also u0 und v gleich u0 ebenfalls, und das a und das c positiv wäre, dann wäre die wahrscheinlich positiv und dann wäre die ganze Geschichte wahrscheinlich wieder eindeutig lösbar. Ja, das heißt, Dirichlet-Probleme kriegen wir in so eine Bilinearform gleich Linearformgestalt. Neumann-Probleme auch, Teil C. Angenommen, wir haben eine Funktion g in L2d Omega, dann sind äquivalent die Gleichung, unser u in h1 löst die Differentialgleichung mit diesem Neumann-Randwert, also 1i u in h1 Omega löst die Differentialgleichung Stern und hat Neumann-Randwerte a d mu d Omega gleich g. Und beachten Sie wieder die Feinheit. Bei dem Dirichlet-Problem sind dieses, ist dieses und hier was kommutiert. Also Sie können sich bei einer H1-Funktion können Sie sich erst fragen, hat es die richtigen Randwerte, und dann fragen, löst es auch die Differentialgleichung, oder Sie können sich erst fragen, löst es die Differentialgleichung, und danach fragen, hat es die richtigen Dirichlet-Randwerte. Beim Neumann-Randwertproblem ist es nicht, kommutiert das nicht. Wir schreiben das salopp auch so mit dem und, aber es ist keine wohldefinierte Frage zu fragen, hat das u in h1 diese Neumann-Randwerte hier? Denn für h1-Funktionen ist es nicht, keine wohldefinierte Frage, ob die h1-Funktion diese Neumann-Randwerte besitzt oder nicht. Die Tatsache, ob eine Funktion diese Neumann-Randwerte besitzt oder nicht, haben wir dadurch definiert, dass wir gesagt haben, es besitzt diese Neumann-Randwerte, wenn diese und jene Formel, die für klassische Funktionen gilt, wenn die gilt. Und in dieser Formel standen aber Ausdrücke drin, zum Beispiel sowas wie Laplace u oder Divergenz von a mal Gradient u in einem Integral, was keinen Sinn ergibt für eine H1-Funktion, weil es einfach nicht glatt genug ist. Das heißt, dieses und ist so zu interpretieren, u in h1 löst Stern und außerdem, und diese Lösung von Stern löst außerdem, erfüllt außerdem diese Geschichte hier. Das heißt, hier müssen Sie tatsächlich, also diese zweite Bedingung hier ist nur für Lösung der ersten Bedingung überhaupt noch definiert. Und als Beispiel können Sie sich immer sowas vorstellen, wenn Sie fordern würden, von irgendeiner komplexen Zahl, sie soll eine reelle Zahl sein und größer als 5, dann ist das und nicht kommutierend, weil Sie können für eine komplexe Zahl nicht nachprüfen, ist die größer als 5. Sondern es muss erst die erste Bedingung erfüllt sein, es muss auch eine reelle Zahl sein, erst dann macht das größer als 5 tatsächlich einen Sinn, erst dann haben Sie eine Ordnung drauf definiert. Ja, und wenn das aber der Fall ist, dann ist das äquivalent zu ebenfalls einer Variationsformulierung 2i, nämlich dass u in h1 Omega ist und dass das u die folgende Variationsformulierung löst, a mal Gradient u mal Gradient v plus cuv dx ist gleich das Integral f mal v dx über Omega plus das Integral g mal v über den Rand von Omega integriert für alle v in h1 Omega. Das heißt, heißt, auch das ist so eine Formulierung, die wieder reinpasst in unser allgemeines Schema. Hier links steht die bekannte Bilinearform, diesmal mit H1-Funktionen U und V eingesetzt. Und hier rechts steht wieder was, was linear ist in V, nämlich dieser entsprechende Ausdruck hier. Das ist eine Linearform in V. Auch hier könnten wir also wieder die Hoffnung haben, dass die Bilinearform positiv ist. Der Unterschied zu vorher ist nur, dass diese Bilinearform gleich Linearformgleichung jetzt nicht mehr für in H01 zu lösen ist, sondern in H1 zu lösen ist, was auch wirklich einen Unterschied macht. Hier werden ja wirklich die Randwerte von dem V benutzt, die nicht da wären, wenn das V in H01 wäre. Ja, das möchte ich Ihnen gerne noch, ich denke, jetzt haben wir die gerade alle an der Tafel und das passt eigentlich ganz gut, also auch auf die Gefahr hin, dass wir die Pause damit ein bisschen überziehen, ein bisschen später Pause machen, denke ich, passt das an der Stelle einfach gut, wo all die Sachen da stehen, dass wir den Beweis einfach direkt machen. Beweisen wir also das Ganze. Das Erste, was wir uns klar machen können, ist, wir müssen A nicht beweisen, wenn wir eh noch vorhaben, B zu beweisen. Denn wenn Sie sich A angucken, das homogene Dirichlet-Problem, dass das U Randwerte 0 hat, entsprechend, wenn diese Geschichte hier gelöst ist, und Sie gucken sich an, was in B passiert, wenn Sie G gleich 0 setzen, dann hätten Sie hier G gleich 0, könnten als UG einfach die Nullfunktion wählen, dann hätten Sie entsprechend, dass diese Geschichte wäre das homogene Dirichlet-Problem. Diese Geschichte ja, wäre ebenfalls hier einfach mit dem gleich 0. Und das, was hier in 3i steht, würde ja gerade heißen, dass das U0 gleich ist U minus 0. Also U0 wäre gleich U hier in 3i. Und das U0 müsste lösen diese Geschichte hier mit UG gleich 0, also ohne dem hinteren Teil. Das heißt, das, was hier in 3i steht, dass hier 3i äquivalent ist zu 1i, ist gerade die Aussage, die wir in A behauptet hatten. Das heißt, wir müssen A nicht extra beweisen, wir beweisen einfach B und für G gleich 0 folgt dann A auch mit raus. Also Teil A folgt aus B mit G gleich 0. Beweisen wir also B. Sei also G eine L2-Funktion auf dem Rand. Und zwar eine, die es gibt als Randwert von einer H1-Funktion. Also es gäbe ein UG in H1 Omega mit UG auf dem Rand gleich G. Ein I auf 2i. Angenommen, hier haben wir es noch stehen. Angenommen, unsere Funktion ist eine H1-Funktion und hat die richtigen Randwerte. Warum löst die dann diese Bilinearform gleich Linearformgleichung? Also sei U in H1 Omega eine Lösung von Stern und U auf D Omega gleich D. Nun fangen wir das Ganze von hinten an. Wir wissen, das U löst Stern. Das heißt, das U löst, das einmal ganz ausführlich, das U löst minus Divergenz A mal Gradient U plus C mal U gleich F. So, was heißt das? Das heißt, die linke Seite hatten wir vorhin am Anfang der Vorlesung kurz interpretiert. Die linke Seite ist so, dass A mal Gradient U ist noch eine L2-Funktion, aber dann die Divergenz davon ist erstmal im Allgemeinen einfach nur irgendeine Distribution. Das heißt, hier links steht eine Distribution, hier rechts steht eine L2-Funktion, die auch Teilmenge der Distributionen ist. Gleich sind die also, wenn die als Distributionen dasselbe machen. Das heißt, die Gleichheit ist dazu äquivalent, dass das F, ich lasse hier links noch ein bisschen frei und ich schreibe es von rechts auf, dann kann ich gleich nach rechts weiterschreiben, sehr einfach, dass F mal Phi, dass das F als Distribution mit einer Testfunktion Phi dasselbe macht wie minus die Divergenz A mal Gradient U plus C mal U mal Phi für alle Phi Testfunktionen in Omega. Das war unsere distributionelle Interpretation der Gleichung, wenn wir etwas, wir können jetzt alles ableiten und dann sind wir aber unter Umständen nur noch in diesem größeren Raum der Distribution und da sind zwei Dinger gleich, also Distributionen sind eigentlich funktional auf den Testfunktionen, das heißt so eine Distribution hier linke Seite ist gleich der Distribution rechte Seite, wenn sie gleich sind durch, bei Anwendung auf jede Testfunktion. Was ist die Anwendung von f auf eine Testfunktion? Das f ist eine L2-Funktion. Wir haben gesagt, L2-Funktionen sind Teilmengen der Distribution, Vermöge der Identifizierung, dass wir sagen, das Ding ist, also jede lokal integrierbare Funktion wirkt auf Testfunktionen, indem man sie damit zusammen ins Integral schreibt. Das heißt, das f mal phi ist, wenn wir voraussetzen, dass das f eine L2-Funktion ist, ist das das gleiche wie f mal phi über Omega integriert. Hier rechts können wir das nicht einfach als Integral schreiben, denn wir wissen ja nicht, ob das, was hier steht, auch eine L2-Funktion ist. Also das wüssten wir erst, wenn wir schon wissen, dass wir eine Lösung haben, aber dann wäre das ja auch gleich der L2-Funktion f, damit ist erstmal nichts gewonnen. Ja, also das heißt, an der Stelle ist die Frage, wie kommen wir hier weiter? Und wir kommen zum Beispiel weiter, indem wir die Ableitung rüberziehen auf das phi. Also wir nehmen die Sache auseinander, das c mal u ist schon eine L2-Funktion und das, was hier vorne steht, da können wir die Ableitung rüberziehen auf das phi. Machen wir das einmal ganz ausführlich. Also was da stehen würde, wäre ja, die Divergenz würde bedeuten, wir haben hier stehen minus die Summe über alle Komponenten, i gleich 1 bis n. Und dann haben wir die ite Ableitung von der iten Komponente von dem Vektor a mal Gradient u, und das wäre ja gerade a mal die ite Ableitung von u. Dieses Ding mit dem phi zusammen plus cu mit dem phi zusammen, mit der distributionellen Paarung auseinandergezogen. Die Summe von Distributionen hatten wir definiert als Eintrag, also dass wir sie als die Summe von Distributionen, die Anwendung davon auf die Testfunktion, haben wir als Summe der Anwendung auf die Testfunktion definiert gehabt. Jetzt wissen wir, die Ausdrücke, die hier stehen, die sind jeweils in L2. Das heißt, es bietet sich an, diese Ableitung auf das phi mit rüberzuziehen. Machen wir das, dann haben wir immer ein Minus weg und das entsprechend rübergezogen auf das DI. Die Summe können wir rausziehen, das ist ja linear an beiden Komponenten. Das heißt, was hier stehen würde, wäre gleich der Summe über die ITER-Ableitung, die haben wir rübergezogen, da bleibt noch hier noch stehen A, DIU mal die Ableitung rübergezogen auf das Phi. I gleich 1 bis n. Über distributionelle Ableitung ist definiert dadurch, dass die distributionelle Ableitung macht mit der Testfunktion das, was die nicht abgeleitete Funktion mit der Ableitung der Testfunktion macht, mit einem Minus davor. Also hier Definition der distributionellen Ableitung. An der Stelle hier, das lassen wir kurz stehen, cu, phi, machen uns eine Tafel frei. Haben jetzt also das, was hier steht, ist jetzt eine distributionelle Anwendung der Distribution a diu auf die Testfunktion di phi. Wir wissen aber, dass u ist in H1, das heißt, das u ist selber eine reguläre Distribution und alle ersten Ableitungen von dem u sind reguläre Distributionen. Das heißt, das diu, was hier steht, das ist nicht nur irgendeine Distribution, das ist sogar eine L2-Funktion. Mit dem a multipliziert, das ist immer noch eine L2-Funktion. Das heißt, was hier steht, ist eine L2-Funktion. Genauso hier, das c mal u ist eine L2-Funktion. U ist in H1, dann ist es auch in L2, mal c bleibt es in L2. Das heißt, hier haben wir eine L2-Funktion als Distribution angewendet auf eine Testfunktion und das war nach Definition dasselbe, wie die beiden Dinger zusammen ins Integral zu schreiben. Das heißt, das hier links ist einfach die Summe i gleich 1 bis n über das Integral. Von a diu mal di phi über Omega dx. Und dasselbe hinten, schreiben wir das gleich, ist das Integral über Omega cu mal phi dx. Und jetzt können wir die Summe noch ins Integral reinziehen und sehen, die partiellen Ableitungen von U mal den partiellen Ableitungen von Phi genommen und aufsummiert ist gerade dasselbe wie Gradient von U mal Gradient von Phi. Also das hier ist dasselbe wie Integral über Omega A Gradient U mal Gradient Phi, schreiben wir es zusammen in ein Integral plus Cu Phi dx. Und zwar für alle Phi in D von Omega. Damit ist es äquivalent zu Stern. Das heißt, dass die behauptete Gleichung gilt für alle Testfunktionen in D von Omega. Das ist gerade äquivalent dazu, dass unsere Gleichung im distributionellen Sinne gilt. So, wir wollten zeigen, wenn wir eine Lösung haben der Differentialgleichung, dann gilt diese Geschichte hier. Und zwar aber nicht nur für alle Phi in D von Omega, sondern die soll gelten, wir haben behauptet, dass das gilt für alle Phi in H01 oder für alle V in H01 von Omega. Und das folgt jetzt aber durch stetige Fortsetzung. Was hier links steht, ist offensichtlich eine lineare Funktion in Phi. Und in Phi1 plus Phi2 einsetzen und das skalare Vielfache, können Sie es immer rausziehen aus dem Gradienten, Skalarprodukt und Integral. Und Sie können das, was hier steht, abschätzen durch ja, A, die Ln- und Endlich-Norm von A, mal die L2-Norm von Gradient U, mal die L2-Norm von Gradient Phi und das hier plus irgendwas mal L-Unendlich-Norm von C, L2-Norm von U und L2-Norm von Phi. Das heißt, Sie kriegen es insgesamt abgeschätzt durch, wenn Sie nur das Phi laufen lassen, kriegen Sie es abgeschätzt durch irgendwelche Konstanten mal die H1-Norm von Phi. Das heißt, was links steht, ist ein beschränktes lineares Funktional in Phi, was stetig ist bezüglich der H1-Norm. Das heißt, wenn das gilt für alle Dinge an D von Omega, dann auch für alle Limites. Das heißt, wenn das gilt für alle Phi in D von Omega, dann gilt das mit stetiger Fortsetzung auch für alle in H01 Omega, da das ja nichts anderes war als der Abschluss von D von Omega bezüglich der H1-Norm. Damit ist also bewiesen, aus 1 folgt 2, wenn wir die partielle Differentialgleichung lösen, dann lösen wir diese Variationsformulierung für alle Phis in H01. Nun, und die Rückrichtung ist trivial, denn wenn wir diese variationelle Formulierung hier für alle Dinge aus H01 lösen, dann lösen wir sie insbesondere auf der Teilmenge d von Omega. Dann haben wir sie auf einer größeren Menge gelöst. Also 2 auf 1, klar, da d von Omega Teilmenge H01 Omega ist. Ja, und 3 auf 2, ich habe es gerade weggewischt, das war auf der Tafel drauf, 3 auf 2 war diese Umformung, wenn wir einen U haben in H1, was die richtigen Randwerte hat und diese Formulierung löst, dass dann die Differenz zwischen dem U und der vorgegebenen Funktion UG die entsprechende umformulierte Gleichung löst, wo wir einfach den Unterschied mit dem UG auf die rechte Seite gepackt haben. Das hatten wir direkt Handwaving beim Anschreiben gelöst. Also wenn wir als U einen U0 plus UG reinschreiben, das UG auf die rechte Seite bringen, dann war das ja gerade die in 3i behauptete Variationsformulierung, also 2i und 3i ist trivial, einfach u gleich u0 plus ug eingesetzt und einmal die Gleichung nach u aufgelöst und einmal nach u0 aufgelöst. Fehlt noch der letzte Punkt, nämlich die Neumannschen Randbedingungen, dass wir auch die in diese Form bringen können. Also Teil C machen wir noch. Teil C, 1 auf 2. Die Behauptung war, wenn wir eine Lösung haben, eine U1-Funktion, die eine Lösung ist von unserer partiellen Differentialgleichung Stern und die erfüllt minus A d u d Omega gleich G. Was erfüllt die dann? Nun, wir wissen, zum einen könnten wir dasselbe machen, was wir eben gemacht haben. Wir können sagen, wir haben unsere Gleichung Stern und die haben wir distributionell interpretiert. Also erfüllt die so eine Bilinearform gleich Linearform-Geschichte für alle Testfunktionen. Stetig fortgesetzt, dann erfüllt die das auch für alle H01-Funktionen. Also die erfüllt dann ebenfalls diese Geschichte, die wir hier hergeleitet haben. Das ist aber noch nicht das, was wir behauptet haben, weil die Neumann-Randwerte komplett da drin fehlen. Wie kommen wir an die Neumann-Randwerte dran? Und wir müssen zurückschlagen, was war denn überhaupt die Definition der Neumann-Randwerte? Also wie haben wir definiert, was heißt es für eine Funktion U in H1, die irgendwas löst, also die diese gewisse Extraglattheit hat, dass eine Funktion G Neumann-Randwerte sind? Wenn Sie zurückschlagen, das war Bemerkung 233, die Definition der Neumann-Randwerte, dann haben wir gesagt, eine Funktion g ist ein Neumann-Randwert von u per Definition dann, wenn gilt g mal irgendeine Funktion v, die auf d Omega über d Omega integriert, ist gleich das Integral a mal Gradient u mal Gradient v plus Divergenz a mal Gradient u mal v. Und das Ganze integriert über Omega. Das war die Definition, wie wir gesagt haben, dass dann nennen wir etwas einen Neumann-Randwert, motiviert dadurch, dass wenn alles, was hier steht, glatte, sagen wir C- und Endlich-Funktionen sind, dann gilt diese Formel tatsächlich. Dann ist das gerade dieser Greensche, die sogenannte Greensche Formel, dass Sie das entsprechend umschreiben können, ein Randintegral in ein Volumenintegral mit passenden Dingen eingesetzt. Also für glatte Funktionen ist das ein Satz, dass das gilt. Für unsere schwachen Sobolev-Räume ist das die Definition des Neumann-Randwertes. Und beachten Sie immer wieder diese Feinheit, auf der ich so gerne rumreite, diese Geschichte macht nur dann Sinn, wenn das, was hier steht, auch tatsächlich etwas ist, was Sie integrieren können. Also wenn Sie irgendeine H1-Funktion haben, dann ist das, was hier steht, nur noch irgendeine allgemeine Distribution. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, was ist eine Distribution multipliziert mit einer anderen Funktion und aufintegriert. Das heißt, sondern wir haben nur definiert, für das Neumann-Randwerte, wann etwas ein Neumann-Randwert ist von einer Funktion u, die in H1 ist und zusätzlich hatte, dass dieser Ausdruck hier in L2 ist, sodass dieses Integral hier Sinn macht. Und das tut es aber, da wir angenommen haben, da unser U eine Lösung ist von Stern. Das ist der Punkt, wo diese Reihenfolge mit ins Spiel kommt. Diese zweite Bedingung hier macht überhaupt nur Sinn für Us, die schon Lösungen sind von Stern. Solange U keine Lösung ist von Stern, macht es auch keinen Sinn, sich zu fragen, ob irgendetwas ein Neumann-Randwert davon ist. Hier macht es aber Sinn, unser U ist eine Lösung von Stern, dann ist das Ding in L2, dann ist also das G ein Neumann-Randwert, genau dann, wenn diese Geschichte hier gilt. Nun, wir wissen noch mehr, das Ding erfüllt die Differentialgleichung und die Differentialgleichung sagt uns, das Ding ist nicht nur in L2, sondern das Ding ist auch gleich F minus Cu. Das war ja gerade unsere Differentialgleichung. Das können wir also einsetzen. F minus Cu und was kommt dann da raus? Dann haben wir insgesamt, Entschuldigung, nicht F minus Cu, sondern wir haben die Differentialgleichung, ist das Minus dieser Ausdruck hier, plus Cu gleich F ist. Das heißt, wir haben hier noch ein mal minus 1 und dann ist das gleich Cu minus F. Und das bedeutet also, das hier ist gleich A Gradient U mal Gradient V plus C mal UV dx, schreiben wir das so, minus Integral Omega f mal v dx. Und das ist genau die behauptete Formulierung, die wir in 2 hatten. Das heißt, im Gegensatz zu dem Dirichlet-Problem, wo es da die distributionelle Definition der Ableitung war, die auf diese variationelle Formulierung geführt hat, ist es hier die Definition der Neumann-Randwerte, die uns auf diese Variationsformulierung bringt. Wie ist es umgekehrt? Für die Rückrichtung, und ich glaube, so eine halbe Tafel brauche ich für die noch, Richtung 2 auf 1. Behauptung ist, wenn wir ein U in H1 Omega haben und das erfülle, ja, die Variationsformulierung, also Integral über Omega A Gradient U mal Gradient V plus C mal UV dx ist gleich F mal V über Omega plus oder minus plus Integral g mal v über den Rand integriert. Angenommen, wir haben so ein Ding, warum erfüllt das dann die Differentialgleichung und hat die richtigen Neumann-Randwerte? Beachten wir wieder, wir können jetzt nicht damit starten zu prüfen, ob das die richtigen Neumann-Randwerte hat. Denn die Frage, ob das die richtigen Neumann-Randwerte hat, ist noch gar nicht wohl definiert, weil es einfach nur irgendeine H1-Funktion ist. Also wir müssen erst nachprüfen, dass es die Differentialgleichung löst, weil erst dann hat es genug Glattheit, damit die Frage wohl definiert ist, ob es auch die richtigen Neumann-Randwerte hat. Also fangen wir damit an. Warum löst das dann die Differentialgleichung? Nun, wir wissen die Differentialgleichung. Es war äquivalent zu diesem Ausdruck hier vorne mit V aus den Testfunktionen. Und das folgt aber offensichtlich. Wenn diese Geschichte hier gilt nach 2i für alle V aus H1 Omega, dann folgt daraus insbesondere, dass das Integral über Omega A Gradient U Gradient Phi plus C U Phi dx gleich ist F Phi dx über Omega für alle Phi Testfunktionen aus Omega, denn die Dinger sind ja null auf dem Rand, das heißt, der Term hier verschwindet. Und das, was hier steht, war ja gerade die Distribution A Gradient U plus C U angewendet, also die Distribution A Gradient U angewendet auf die Testfunktion Gradient Phi ist dasselbe wie die Distribution minus Divergenz A Gradient U angewendet auf die Testfunktion Phi, ist also insgesamt dasselbe wie minus Divergenz A Gradient U plus CU angewendet auf die Testfunktion Phi. Das hier ist das gleiche wie die Distribution F angewendet auf Phi. Das heißt, was hier steht, ist nichts anderes als die distributionelle Interpretation unserer Differentialgleichung. Wenn das gilt, folgt daraus also U löst Stern. Und jetzt, wo U Stern löst, können wir auch nachprüfen, ob dass die richtigen Neumann-Randwerte sind. Wann sind das die richtigen Neumann-Randwerte? Nun, wir hatten Neumann-Randwerte so definiert, dass wir sagen, etwas sind die richtigen Neumann-Randwerte, genau dann, wenn diese Gleichung hier erfüllt ist. Und das folgt aber jetzt genauso wie hier, nur andersrum. Wir wissen jetzt, das hier ist gleich diese Geschichte. Und dann verwenden wir dieses Gleichheitszeichen, um da hochzukommen. Machen wir das noch einmal schnell. Integral und das Integral. Das Integral, wie fangen wir da am besten an, g mal vd Omega, das ist gleich, weil 2i erfüllt ist, das, was wir hier geschrieben haben, wo haben wir es nicht, hier haben wir es stehen, das ist gleich a Gradient u mal Gradient v plus cuv dx über Omega minus das Integral über Omega f mal vdx. Und wir wissen, dass cu minus f ist gerade dieser Ausdruck hier. Das heißt, das können wir zusammenfassen zu diesem Ausdruck. Und wir kriegen also raus, das ist gleich das Integral über Omega a Gradient u mal Gradient v plus die Divergenz von a Gradient u mal v dx. Und wir haben gesagt, wir nennen ein g-Neumann-Randwert für der Funktion u genau dann, wenn diese Gleichung hier gilt für alle v in h1 Omega. Das heißt, hieraus folgt jetzt, dass a den u auf dem Rand tatsächlich gleich g ist. Das heißt, was wir jetzt gewonnen haben durch all diese Vorlesungen, durch dieses große theoretische Gebäude, wir sind in der Lage, partielle Differentialgleichungen zu interpretieren, wenn die Koeffizienten, die da drin sind, springen. Wir können die ganzen Ableitungen im distributionellen Sinne interpretieren. Und wenn wir das Ganze alles zusammenwerfen mit Neumann- und Dirichlet-Randwerten, sehen wir, dass unsere partielle Differentialgleichung zusammen mit den Randbedingungen immer äquivalent ist zu so einer Form, irgendeine Bilinearform, irgendein Integralausdruck, irgendwas mit U's und V's drin, ist gleich eine Linearform, irgendein Ausdruck, wo nur noch die Randbedingungen drin sind und das V, also eine Bilinearform gleich Linearformgleichung. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und dann werden wir zumindest noch damit beginnen zu zeigen, dass diese Bilinearform gleich Linearformgleichung, die sind tatsächlich immer lösbar. Und was wir damit geschafft haben ist, also der Satz, den zu beweisen, vielleicht schaffen wir es nicht mehr ganz in dieser Vorlesung, aber das ist so ungefähr eine halbe Vorlesung, brauchen wir für den Satz. Mit diesem einen Satz erschlagen wir dann die komplette Lösbarkeit all der partiellen Differentialgleichungen, also nicht alle, aber von den linearen elliptischen partiellen Differentialgleichungen, die wir hier behandeln, zusammen mit Dirichlet-Randwerten und zusammen mit Neumann-Randwerten und sind an der Stelle wirklich das erste Mal echt weitergekommen als in der Numerik von Differentialgleichungen, wo wir die klassische Interpretation hatten, aber eben nicht sagen konnten, ob die Gleichungen lösbar sind oder nicht. Ja, also machen wir eine Viertelstunde Pause und entsprechend um 34 weiter, bitte. Ja, machen wir weiter. Also was haben wir jetzt erreicht? Wir haben es geschafft, unsere Differentialgleichung umzuformulieren in eine Variationsformulierung Bilinearform gleich Linearform. Das heißt, wir haben unsere Differentialgleichung minus Divergenz A Gradient U plus c mal u gleich f in irgendeinem Gebiet Omega zusammen mit einer Randvorgabe u d Omega gleich 0 zum Beispiel mit homogener Dirichlet-Randvorgabe. Und was wir geschafft haben, ist es, das umzuformulieren und zu sagen, diese Differentialgleichung hier für u in h1 Omega, das Ding löst diese Differentialgleichung genau dann, wenn so eine Bilinearform Integral a Gradient u Gradient v plus c u v, also etwas, was bilinear ist, in jedem in u und in v jeweils linear ist, dass das gleich ist einer linearen Abbildung in v für alle v in h01 Omega. Und das b bei dem homogenen Dirichlet-Problem war zum Beispiel das Integral a Gradient u Gradient v plus c u v integriert über Omega dx. Das L von V war beim homogenen Dirichlet-Problem F mal V dx und beim inhomogenen entsprechend tauchte hier in dem L noch das UG auf und beim Neumann-Problem tauchte hier noch das G mit auf, also die Neumann-Vorgabe mit auf und zwar über alle V in H1 Omega statt in H01 Omega. Und das ist eine großartigere Leistung, als sie vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Auf den ersten Blick könnte man sagen, wir haben das Problem die ganze Zeit immer nur noch komplizierter gemacht. Wir sind gestartet mit einem Problem, was Sie in der Analysis 1 schon verstehen können, oder spätestens in der Analysis 2, wenn Sie Gradient und Divergenz kennen. Dann kennen Sie die Ableitung, dann können Sie diese erste Gleichung verstehen. Das zweite zu verstehen, brauchte ein ganzes Stück länger. Da mussten wir verstehen, was Sobolev-Räume sind, was distributionelle Ableitungen sind, was Dirichlet- und Neumann-Randwerte in schwacher Formulierung sind. Trotzdem ist damit eine ganze Menge gelungen. Denn wenn Sie sich vorstellen, was steckt in dieser ersten Gleichung hier drin? In dieser ersten Gleichung hier steckt wirklich die komplette Physik des Problems drin. Da steckt drin, dass U ist irgendeine Wärme oder zum Beispiel die Diffusion von irgendeiner Teilchenkonzentration. Gradient U beschrieb uns, dass an einer Stelle mehr Teilchen sind als an einer anderen Stelle. A mal Gradient U war dann gerade der Fluss von viel nach wenig oder minus A mal Gradient U war dann gerade das Teilchen von viel nach wenig fließen und zwar proportional zu dem Gradienten, zu dem lokalen Unterschied in der Teilchenanzahl. Divergenz des Flusses war dann gerade das, was an der einen Stelle mehr reingeflossen ist, als an der anderen Stelle rausgeflossen ist. Das heißt, das gab uns eine Bilanzgleichung. Divergenz des Flusses musste übereinstimmen mit dem, was durch äußere Quellen dazu kam, minus das, was vernichtet wurde durch Abkühlung oder durch chemische Reaktion. Das heißt, hier oben haben wir ein sehr kompliziertes Gebilde, ein Gebilde aus der Analysis mit Ableitungen drin, wo die ganze Physik drin steckt, was sehr, sehr kompliziert ist zu untersuchen, zum Beispiel die Lösbarkeit zu untersuchen. Und wir haben so ein bisschen was davon gesehen in der Numerik von Differentialgleichungen, als wir zum Beispiel Maximumsprinzipien untersucht haben von solchen Gleichungen. Also da kann man eine Menge sehr anspruchsvolle Mathematik mit betreiben mit der Gleichung. Da steckt wirklich sehr, sehr viel drin. Das Zweite, dass wir das umgeformt haben, das sieht vielleicht auf den ersten Blick umständlich aus mit diesen langen Integralausdrücken, ist aber letztlich einfach eine Gleichung Bilinearform auf irgendeinem Hilbertraum ist gleich Linearform auf einem Hilbertraum. Das heißt, das ist ein fast schon geometrisches Problem. Wir haben einen Hilbertraum, also sowas wie eine Verallgemeinerung des R hoch N, jetzt vielleicht unendlich dimensional. Wir haben auf diesem Hilbertraum eine Bilinearform, das ist sowas wie Matrix mal Vektor im R hoch N. Und wir haben eine Linearform, das ist sowas wie liegender Vektor mal stehender Vektor im R hoch N. Und das heißt, was hier steht, ist eigentlich eine viel, viel einfachere Gleichung als das, was wir dort hatten, oben drüber. Und die sind aber äquivalent dazu. Das heißt, wir haben es geschafft, unser kompliziertes physikalisches Naturgesetz, das, was wir gerne ausrechnen möchten, so zu abstrahieren, dass das, was da rauskommt, einfach nur noch eine Gleichung ist in irgendeinem abstrakten Vektorraum, in einem abstrakten Hilbertraum. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie weit Ihnen das bewusst ist, aber der Vektorraumbegriff, den Sie ganz am Anfang in Ihrem Studium kennenlernen, der ist einer der neuesten Begriffe, die Sie kennenlernen in der Mathematik. Das heißt, die meisten Dinge, die Sie in der Mathematik kennenlernen, sind durchaus einige hundert Jahre alt. Also die Analysis, das Ableiten, da verknüpft man vielleicht so Namen wie Euler mit der rigorosen Definition von Ableitung. Überhaupt Änderungen wurden natürlich schon viel, viel früher untersucht. Das heißt, das sind alles Jahrhunderte alte Begriffe. Der Vektorraumbegriff, so wie Sie ihn heute kennenlernen, der ist gerade mal knapp 100 Jahre alt oder 150, ein bisschen mehr als 100 Jahre alt. Und das liegt daran, dass man früher hat man das wirklich als geometrische Gebilde gesehen. Man hat gesagt, es gibt einen euklidischen Raum. An dem euklidischen Raum kann ich Geometrien betreiben. Da gibt es irgendwelche Abstände, da gibt es Winkel, da gibt es Orthogonalprojektionen. All diese schönen geometrischen Dinge konnte man durchführen. Aber es gab keinen Grund, dort irgendwas zu abstrahieren. Der Grund, warum man das abstrahiert hat und gesagt hat, der euklidische Raum ist eigentlich nur ein Spezialfall von einem Vektorraum und ein Vektorraum ist alles, wo man irgendwie addieren und skalare Vielfache bilden kann. ist der, dass man dieselben Strukturen wiederfindet in Funktionenräumen und dann die Intuition, die wir aus der Geometrie haben, Dinge wie Orthogonalprojektionen, Dinge wie Abstände, Dinge wie, ja solche Dinge zum Beispiel, die können wir wiederfinden und können sie nutzen, um Gleichungen in Funktionenräumen zu lösen. Und genau das Gleiche machen wir jetzt hier. Wir haben eine gute Theorie für solche ähnlichen Gleichungen, Bilinearform gleich Linearform im Endlichdimensionalen, im euklidischen Raum. Also können wir probieren, so etwas Ähnliches jetzt in dem Unendlichdimensionalen zu machen. Das heißt, wir haben jetzt den großen Vorteil, wir können jetzt komplett vergessen, dass es um Differentialgleichungen geht. Wir haben jetzt einfach nur noch eine Bilinearform gleich Linearformgleichung auf einem Hilbertraum. Und für solche Bilinearform gleich Linearformgleichungen gibt es eine ganze Menge an wirklich sehr, sehr mächtiger und sehr, sehr einfacher Lösungstheorie. Und in der einfachsten Version ist das der sogenannte Satz von Lax-Milgram. Angenommen, wir haben irgendeinen Hilbertraum, also es sei H ein Hilbertraum, also ein Raum, ein Vektorraum mit einem Skalarprodukt, der vollständig ist, also das Skalarprodukt gibt uns eine Norm und bezüglich der Norm seien Cauchy-Folgen konvergent. Kann der eher auch n sein, kann der euklidische Raum eher auch 3 sein, kann aber auch unser Sobolev-Raum hier sein. Und wir nehmen an, wir haben irgendeine Bilinearform da drauf. Also wir haben eine Abbildung, die kriegt 2 Elemente aus dem Hilbertraum und macht daraus eine reelle Zahl. Und die erfülle die folgenden Eigenschaften, das sind die, die wir brauchen werden. Die soll symmetrisch sein, es soll egal sein, wie rum wir das U und das V einsetzen. Das soll gelten für alle U und V in H, also Symmetrie. Dann schielen Sie immer nach links, also das B, was wir hier haben, auf das wir das später anwenden werden, das ist offensichtlich symmetrisch. Außerdem soll die sein stetig. Es existiere ein C größer 0, sodass BUV kleiner gleich ist C mal Norm U mal Norm V. Wir haben einen Hilbertraum, also haben wir ein Skalarprodukt, haben eine Norm definiert als Wurzel des Skalarprodukts. Das heißt, wir wissen, was die Norm ist auf dem Hilbertraum. Und dann können wir uns fragen, gibt es eine Konstante, sodass BUV immer kleiner gleich C mal Norm U und mal Norm V ist. Und ich hoffe, Sie haben es in der linearen Algebra gesehen. Ansonsten glauben Sie es mir wahrscheinlich auch. Ähnlich wie bei den linearen Abbildungen ist die Beschränktheit immer äquivalent zur Stetigkeit. Also wenn Sie so eine Art von Beschränktheit in der Bilinearform haben, ist das gerade äquivalent dazu, dass die Bilinearform stetig ist. Dass also wenn Sie hier eine Folge haben von un, vn und die konvergieren gegen irgendein u, v, dass das dann gegen buv konvergiert. Also das soll gelten für alle u und v in h. Das wäre das, was man Stetigkeit oder Beschränktheit nennt. Auch das würden wir glauben, dass das B das erfüllt. Also das U und das V kriegen Sie jeweils immer mit L2-Normen abgeschätzt. Gradient U in der L2-Norm kriegen Sie durch die H1-Norm abgeschätzt. Also was hier steht, ist wahrscheinlich stetig. Also kriegen Sie wahrscheinlich durch eine Konstante mal Norm U mal Norm V abgeschätzt. Und das Dritte, was noch gilt, ist dann die Eigenschaft, die wir da links schon, die ich da links schon probiert habe zu motivieren, ist nämlich eine Art Positivität. Wir fordern nämlich außerdem, dass eine Konstante klein Beta existiert, sodass B, wenn wir zweimal dasselbe U einsetzen, größer gleich Beta mal Norm U Quadrat ist für alle U in H. Und die Eigenschaft nennt man auch Koerzivität. Und auch da haben wir uns schon Handwaving überlegt, das wird wahrscheinlich klappen. Also zumindest wenn wir das A und das C irgendwie nach unten gegen eine Konstante abschätzen können, dann steht da ja gerade sowas wie Gradient U Quadrat plus U Quadrat drin. Das wäre ja gerade die H1-Norm. Also das sieht gut aus. Das sieht so aus, als könnten wir das hinkriegen mit der Bilinearform, die wir da haben. Außerdem nenne ich das Ding schon die ganze Zeit Bilinearform. Das müssen wir auch noch dazu schreiben. Also das sei alles erfüllt und B sei bilinear. Also das heißt bezüglich jeder Komponente linear. Also wenn Sie das eine Ding, das V festhalten, BU1 plus U2, V sei BU1 plus BU2, V, dasselbe mit BU V1 plus V2 und entsprechend skalare Vielfache können Sie rausziehen aus jeder Komponente. Außerdem fordern wir, dass unser klein l eine Linearform ist, eine Abbildung von H nach R. Die sei linear und es existiere ein groß C ist schon weg, nennen wir das C' größer 0, eine Konstante, sodass klein l angewendet auf V kleiner gleich ist, diese Konstante C' mal V für alle V in H. Das heißt, dass klein l ist eine stetige Linearform und man schreibt das auch als L ist in H', das uns sagt, der Dualraum von einem Hilbertraum, das seien gerade alle stetigen linearen Abbildungen von diesem Raum nach R. Motiviert dadurch, wenn Sie einen Vektor hätten, also wenn Sie im R hoch n wären, dann wäre irgendein Vektor U gleich U1 bis UN in dem R hoch n. Was wäre dann R hoch n'? R hoch n' wären die stetigen linearen Abbildungen von R hoch n nach R und die stetigen linearen Abbildungen von R hoch n nach R wären alle linearen Abbildungen im Endlichdimensionalen sind stetig, also sind gerade die linearen Abbildungen von R hoch n nach R und lineare Abbildungen von R hoch n nach R wären also gerade Matrizen mit einer Zeile und n Spalten. Das heißt, die liegenden Vektoren wären das gerade, also die Menge aller U1 bis UN, die hier liegen. Das heißt, der Dualraum zu den stehenden Vektoren wären gerade die liegenden Vektoren. Und was Ähnliches kann man sich überlegen im Unendlichdimensionalen. Wir haben sowas Ähnliches schon eingesetzt bei den Distributionen. Die Distributionen sind gerade der Dualraum der Testfunktion, nämlich gerade diejenigen Abbildungen, die eine Testfunktion kriegen, daraus eine reelle Zahl machen. Und dasselbe könnten Sie natürlich hier machen. Und hier brauchen wir das dafür, dass wir sagen, das, was hier steht, ist eine lineare Abbildung. Das ist es sicherlich in V. Also was hier steht, ist etwas, was uns für eine feste rechte Seite F jedes V abbildet in eine reelle Zahl R. Und die wird wahrscheinlich auch stetig sein. Also die wird auch so sein, wenn ich dann V einsetze. Wenn ich dann V einsetze, ist das, was hier steht, kann ich abschätzen mit Cauchy-Schwarz-Ungleichung gegen L2-Norm von V mal L2-Norm von F. Das heißt, ich bin kleiner gleich einer Konstante mal der H1-Norm von V. Das heißt, ich habe eine ganz gute Chance, das zu erfüllen. Das soll in Anführungsstriche sein. Dass mein Problem, was ich hier habe, tatsächlich so eine BUV gleich LV-Gleichung ist und dass das B die Eigenschaften von dem Satz erfüllt, dass das L die Eigenschaften von dem Satz erfüllt. Gleichzeitig habe ich unglaublich viel weggeschmissen in diesen ganzen Voraussetzungen. Ich habe überhaupt nicht mehr drin, dass das H ein Funktionenraum ist. Ich habe jetzt irgendeinen Hilbertraum. Das kann R hoch N sein, das kann ein Raum von Polynomen sein, das können irgendwelche geometrischen Gebilde sein. Es ist einfach nur noch irgendein Hilbertraum jetzt. Auf diesem irgendeinen Hilbertraum habe ich eine Bilinearform und eine Linearform, die gewisse Eigenschaften haben, im Wesentlichen Beschränktheit, Stetigkeit, diese Positivität oder Koerzivität. Und das alleine reicht mir schon, um zu zeigen, dass diese Art von Gleichungen, die mich interessieren, dass die eine Lösung haben. Denn der Satz sagt jetzt, dann existiert genau ein U in H, sodass die Bilinearform angewendet auf U mal V immer das gleiche ergibt wie L mal V für alle V in H. Das heißt, alles, was ich machen muss, um zu zeigen, dass meine Differentialgleichung lösbar ist, ich kann komplett vergessen, dass es eine Differentialgleichung ist. Ich kann das Gebiet, auf dem ich bin, das Omega, komplett vergessen. Ich kann komplett vergessen, dass da irgendwelche Ableitungen drinstecken. Alles, was ich brauche, ist, dass ich die Differentialgleichung umformulieren kann in eine Bilinearform auf einem Hilbertraum, ist gleich eine Linearform auf einem Hilbertraum. Und wenn ich das habe und die Bilinearform ist brav in diesem Sinne, erfüllt gewisse Eigenschaften, die Linearform ist brav in diesem Sinne, erfüllt gewisse Eigenschaften, kriege ich eindeutige Existenz von Lösungen. Muss mich nicht rumquälen mit Maximumsprinzipien, mit diesen kleinen Ableitungen, mit dem Omega, mit irgendwelcher Glattheit oder sonstigen Geschichten. Alles steckt drin in diesem, also ich kann alle anderen Eigenschaften vergessen. Das heißt, das ist ein sehr positives Beispiel von Abstraktion. Abstraktion ist immer dann nützlich, wenn sie einem was bringt. Also wir betrachten unser Problem jetzt als eine abstrakte Bilinearform gleich Linearformgleichung auf einem Hilbertraum. Und das Ganze bringt uns dann was, wenn diese abstrakte Formulierung leichter zu handeln ist als das, was wir vorher hatten. Und das ist sie. Wir sind nämlich in der Lage, diese Geschichte, die nahezu elementar ist, wir haben ja fast nichts drin an weiterer Theorie. Das heißt, auch der Beweis kann gar nicht schwer werden, weil es steckt ja überhaupt gar nichts drin an schweren Strukturen, was da drin steckt. Keine Distributionsdefinitionen, kein sonst was, sondern einfach ganz einfache Konzepte, die Sie, ja bis auf die Tatsache, dass der Hilbertraum unendlich dimensional sein kann, sind das alles Dinge, die Sie in der linearen Algebra 1 und 2 schon gesehen haben. Das heißt, das muss ganz, ganz furchtbar einfach zu beweisen sein auch. Und es gibt uns aber schon die eindeutige Existenz von Lösungen, von dieser Art von Gleichung und damit letztlich eindeutige Existenz von Lösungen der Differentialgleichung. Und sogar noch ein bisschen mehr. Wir kriegen nicht nur die eindeutige Existenz der Lösung raus, sondern wir kriegen auch noch raus stetige Abhängigkeit. Und U hängt stetig und linear von klein l ab. Und zwar ist nämlich das U in der Hilbertraumnorm, in dem Hilbertraum, in dem wir sind, das ist kleiner gleich einer Konstante, die gerade 1 durch diese Koerzivitätskonstante ist, mal die Norm von L als Element dieses Dualraums H'. Und die Norm von L H', das ist gerade definiert als ist die sogenannte Operatornorm. Das L ist etwas, das kriegt ein Element aus dem abstrakten Hilbertraum H, macht daraus eine reelle Zahl. Und jetzt kann man sich fragen, um wie viel hat dieses L diesen Vektor höchstens verlängert, den sie bekommen hat. Also dieses L kriegt irgendein V, das hat eine gewisse Länge Norm V, macht daraus einen anderen Vektor, nämlich eine reelle Zahl. Und die Frage ist, um wie viel ist dieser Vektor jetzt auf die Art und Weise verlängert worden? Also was ist dieses C' hier? Wir wissen, es wird nur endlich verlängert. Also es gibt so ein C', sodass das LV nicht größer ist als C' mal Norm V. Und das kleinste C', was diese Geschichte hier erfüllt, da kann man leicht nachrechnen, das H', also alle diese stetigen linearen Funktionale bilden wieder einen Vektorraum. Und wenn Sie das kleinste C', was diese Geschichte hier erfüllt, nehmen, dann gibt Ihnen das gerade eine Norm auf diesem Vektorraum. Das ist die sogenannte Operatornorm und das ist eine Verallgemeinerung von der induzierten Matrixnorm, die man typischerweise ja in der Analysis kennenlernt, in der linearen Algebra kennenlernt und auch nochmal in der numerischen Analysis dann kennenlernt. Also L von H' soll sein, ist definiert als das Supremum über Betrag L von V geteilt durch die Norm von V, also die kleinste Konstante, also eine Konstante, die kleinste obere Schranke, die man hier eintragen könnte, alle V ungleich 0. Ja, und das heißt, dieser Satz erschlägt uns, also wir haben viel arbeiten müssen für die Äquivalenz zu dieser Gleichung. Wir haben viel arbeiten müssen, um aus unserer Differentialgleichung so eine Bilinear-Form-Gleich-Linear-Form-Gleichung auf Hilbert-Räumen zu machen. Jetzt, wo wir das geschafft haben und wir wissen, das ist einfach nur eine solche Art von einfachen Gleichung, einfach nur eine Bilinear-Form-Gleich-Linear-Form-Gleichung auf einem Hilbert-Raum, jetzt können wir ganz leicht die Früchte ernten und sagen, okay, wenn wir wissen, wir haben die Äquivalenz, dann haben wir auch Lösbarkeit, dann haben wir Eindeutigkeit der Lösung, dann haben wir stetige Abhängigkeit der Lösung. Das heißt, wenn wir an dem L irgendwas verändern, also wenn wir der Linearform, die hier rechts steht, wenn wir hier ein anderes f nehmen oder wenn wir irgendwo das g steht ja noch mit drin oder die Dirichlet-Randwerte oder die Neumann-Randwerte standen in den anderen Formulierungen ja noch mit drin, wenn wir an denen ein bisschen wackeln, wird das wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir an dem L nur ein bisschen wackeln und dann sagt uns der Satz, das ändert unsere Lösung auch nur ein ganz bisschen. Und das wird jetzt ganz einfach zu beweisen sein und ich werde den Beweis mit Ihnen heute nicht mehr machen, aber ich möchte mit Ihnen noch den Anfang des Beweises zumindest, obwohl den machen wir gar nicht mehr. Wir machen auch den Anfang des Beweises nicht mehr. Ich nutze das lieber die Gelegenheit, um noch so ein bisschen die Motivation wieder hochzuholen. Wir haben diese lange Durststrecke hinter uns, nämlich zu formulieren, die Differentialgleichung. Also bisher ist es in jeder Vorlesung immer noch einen Schritt komplizierter geworden. Wir sind gestartet mit der einfachen Differentialgleichung, die wir letztes Semester mit finiten Differenzen schon irgendwie numerisch in den Griff gekriegt haben. Also wir hatten zwar keine Theorie, aber es schien ja zu funktionieren im Computer. Und ab dem Moment haben wir alles immer komplizierter gemacht. Wir haben gesagt, wir haben keine normalen Ableitungen mehr, wir haben Distributionen. Dann können wir zwar alles ableiten, aber es ist eben ein komplizierter Ableitungsbegriff. Dann war das Multiplikation ein Problem, haben wir Sobolev-Räume eingeführt, um die Multiplikation in den Griff zu kriegen. Dann waren die Randwerte nicht mehr klar, was das sein sollte. Also haben wir Dirichlet-Randwerte eingeführt als Limes, als Randwerte vom Limes der approximierenden C-Unendlich-Funktion. Dann waren die Neumann-Randwerte unklar. Dann haben wir uns überlegt, wir führen Neumann-Randwerte ein als etwas, was die gleiche Gleichung erfüllt, wie die Neumann-Randwerte im klassischen Fall erfüllt hätten. Damit haben wir es dann endlich nach vielen Vorlesungen geschafft, unsere Differentialgleichung zu interpretieren. Die hat jetzt endlich einen Sinn ergeben, die Differentialgleichung. Und sie hat nicht nur einen Sinn ergeben, sondern sie ist auch noch äquivalent zu so einer Bilinearform-Gleich-Linearform-Gleichung in Hilbert-Räumen. Und was jetzt das Tolle ist, wir haben die eindeutige Existenz der Lösung. Das werde ich Ihnen, das ist ein relativ kurzer Beweis, so etwas wie eine halbe Stunde etwa werde ich brauchen, um Ihnen das Ganze zu beweisen. Mit mehr oder weniger völlig elementaren Argumenten, denn es steckt überhaupt gar nichts Kompliziertes drin in dem Beweis, was wir verwenden könnten. Und es wird noch viel mehr folgen. Wir haben nämlich auch ein ganz kanonisches, ein numerisches Verfahren, um die Differentialgleichung zu implementieren. Denn auch hier können wir jetzt unsere Anschauung nehmen. Wir haben, was würden Sie machen, wenn man Ihnen eine abstrakte Aufgabe geben würde? EUV soll gleich L von V sein. Für alle V in irgendeinem Hilbertraum finde U in dem Hilbertraum, sodass diese Geschichte hier gilt. Nun, Sie würden sagen, das ist angenommen, das H wäre einfach der R hoch N, also angenommen, das H wäre einfach ein endlich dimensionaler Raum. dann könnten Sie das U und das V jeweils zerlegen in eine Basis. Das heißt, das U wäre irgendeine Summe von Basiselementen mit irgendwelchen Gewichten. Das V wäre irgendeine Summe von Basiselementen mal irgendwelchen Gewichten. Und dann wäre das also eine Gleichung für die Gewichte der Basiskoeffizienten in dem U. Also wenn das U ein Vektor im R hoch N wäre, dann müssten Sie die N-Einträge in dem U finden. Das heißt, dann wäre das eine Gleichung für die N-unbekannten Einträge in dem U. Das V wäre etwas, was ebenfalls aus dem Hilbertraum ist, ebenfalls im R hoch N ist. Da das lineare Gleichungen sind, ist das genau dann erfüllt, wenn es auf einer Basis von Vs erfüllt ist. Das heißt, Sie müssten das nur nachprüfen für die Basisvektoren für V. Das heißt, im R hoch N wären das N-lineare Gleichungen für N-Unbekannte. Also im R hoch N sind das N-lineare Gleichungen für N-Unbekannte. Jetzt sind wir nicht im R hoch N. Wir möchten das Ganze gerne lösen in irgendeinem Sobolev-Raum, der ist unendlich dimensional. Aber was würden wir naiv machen? Na, dann nehmen wir uns eben eine endliche Approximation an den Sobolev-Raum. Das heißt, unser numerisches Verfahren wird darin bestehen, wir nehmen uns einen endlich dimensionalen Teilraum unseres Sobolev-Raums und auf diesem endlichen dimensionalen Teilraum, der ist dann im Endeffekt dasselbe wie der R hoch N. Sobald wir eine Basis gewählt haben, können wir den endlichen dimensionalen Teilraum beschreiben durch solche R hoch N-Vektoren und lösen das Ganze entsprechend auf einem endlich dimensionalen Teilraum. Also die Idee wäre, löse Stern auf endlich dimensionalen Teilraum V von unserem H. Also eigentlich möchten wir das Ganze gerne lösen auf dem Sobolev-Raum, zum Beispiel H01 Omega. Dann wählen wir uns einen endlich dimensionalen Teilraum, stellen Sie sich zum Beispiel stückweise lineare Funktionen vor. Also H1 auf einem Intervall können Sie dadurch approximieren, dass Sie sagen, Sie nehmen sich Funktionen, die sind, da können Sie leicht nachrechnen, dass die tatsächlich in H1 sind, die sind stückweise linear, sind durch n Punkte beschrieben, dazwischen verbinden Sie die mit geraden Linien. Dann nehmen Sie sich das als Teilraum. Auf diesem Teilraum ist diese Gleichung, dann können Sie fast vergessen, dass das Ganze von der Differentialgleichung herkommt. Sie haben hier irgendeine Bilinearform, irgendeine Linearform und jetzt setzen Sie einfach nur endlich viele Basiselemente dort ein, kriegen auf die Art und Weise n-lineare Gleichungen für n-Unbekannte. Das heißt, Sie kriegen hier ein lineares Gleichungssystem zu lösen und haben dann auf die Art und Weise ihre Geschichte hier einfach nur auf einem endlich dimensionalen Teilraum gelöst. Und dann kann man sich überlegen, dass die Sache tatsächlich immer konvergieren wird, denn wenn Sie das lösen auf einem endlich dimensionalen Teilraum, können Sie das gerade so interpretieren, dass Sie sowas erstellt haben wie eine Orthogonalprojektion von Ihrer eigentlichen Lösung auf den endlich dimensionalen Teilraum. Und wenn Sie den endlich dimensionalen Teilraum immer größer wählen, dann gehen diese Orthogonalprojektionen, werden gegen die wahre Lösung konvergieren. Das heißt, mit diesen Argumenten aus der Geometrie, nämlich Orthogonalprojektion, Bestprojektion, ist, können wir auch die Konvergenz der numerischen Verfahren erhalten. Und das ist viel, viel mehr, als was wir letztes Semester hatten, also in der Numerik von Differentialgleichungen. Da hatten wir diese Methode der finiten Differenzen, die kann man hinschreiben, die kann man probieren im Computer. Und für ganz einfache Beispiele kann man vielleicht auch mal eine Konvergenz zeigen, unter der Annahme, dass denn eine Lösung existiert. Also das waren so die Resultate, die wir hingekriegt haben, die typisch sind für die Resultate in der Literatur. Hier haben wir das erste Mal wirklich eine allgemeine Theorie, zumindest für eine große Klasse von Differentialgleichungen. Eine große Klasse von Differentialgleichungen können wir schreiben als solche Gleichungen im Hilbertraum. Können Sie dadurch das kritisieren, dass wir einfach sagen, in einem unendlich dimensionalen Hilbertraum nehmen wir uns einen endlich dimensionalen Teilraum, lösen das Problem auf dem endlich dimensionalen Teilraum und kriegen dann raus, was wir da gemacht haben, ist tatsächlich eine Art Orthogonalprojektion, das heißt eine Bestapproximation. Das heißt, wir kriegen auch noch eine Art Fehlerschranke, so gut man die Lösung auch ab. Also unsere Lösung, die rauskommt, ist die beste Lösung, liegt am nächsten dran an der wahren Lösung, wie man in diesem Teilraum überhaupt nur liegen kann. Und all das wird folgen mit relativ einfachen Argumenten, denn wir müssen uns gar nicht mehr mit der Differentialgleichung rumschlagen. Wir müssen uns jetzt nur noch damit rumschlagen, was ist, wenn wir so eine Gleichung haben auf Hilberträumen und was ist, wenn wir eine Gleichung auf unendlich dimensionalen Räumen stattdessen einfach nur auf einem endlich dimensionalen Teilraum lösen. Und die ganze Lösungs- und Approximations- und Konvergenztheorie wird also auf solchen Hilbertraumargumenten folgen und wir müssen uns nirgendwo mit den komplizierten Ableitungen mehr rumschlagen. All dieses komplizierte Rumschlagen steckt in der Äquivalenz zwischen unserem eigentlichen Problem und diesem Problem hier drin. Und diese Approximation auf den endlich dimensionalen Teilräumen, lassen Sie mich da die Brücke noch schlagen. Ich hoffe, Sie machen alle, sind alle fleißig dabei, die Übungsaufgaben zu lösen, wo Sie Gebiete triangulieren, wo Sie lernen, wie Sie über die Dreiecke, die in den Gebieten sind, die Übersicht behalten. Das wird an der Stelle dann zusammenkommen, denn die endlich dimensionalen Teilräume im Mehrdimensionalen, die wir wählen werden, sind stückweise lineare Funktionen auf Dreiecksgittern. Das heißt, wenn Sie ein zweidimensionales Gebiet haben, können Sie sich vorstellen, ein Dreiecksgitter von diesem zweidimensionalen Gebiet, dann können Sie auf jedem Dreieck ist durch die Werte in den Ecken des Dreiecks ist eine lineare Funktion gegeben. Wenn Sie beim nächsten Dreieck auf den Ecken dieselben Werte haben, dann können Sie sich leicht überlegen, wird diese lineare Funktion zu einer stückweise linearen Funktion auf jedem einzelnen Dreieck linear. Und wenn die Ecken übereinstimmen, dann auch die ganze Kante. Das heißt, Sie haben insgesamt eine stetige, stückweise lineare Funktion. Und man rechnet leicht nach, dass das tatsächlich eine Teilmenge ist von den H1-Funktionen. Das heißt, das, was wir da machen mit diesen Dreiecken, es gibt uns am Ende den endlich dimensionalen Unterraum von H1 auf einem zweidimensionalen Gebiet. Und auf diesem Unterraum werden wir dann diese Gleichungen hier lösen und kriegen die ganze Konvergenztheorie dadurch, dass wir eben ja, die allgemeine Konvergenztheorie haben, so eine Gleichung in Unterräumen gelöst, konvergiert tatsächlich gegen die eigentliche Lösung, wenn die Unterräume immer größer werden. Das heißt, an der Stelle können wir jetzt die ganzen Früchte ernten und tatsächlich, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ist eigentlich der eigentliche Grund, warum man diese distributionellen Ableitungen macht, schwache Lösungstheorie macht, ist nicht wirklich die sprunghaften Koeffizienten, sondern ist eigentlich diese Mächtigkeit von dieser Theorie, die man hat, sobald man das Ganze auf Hilberträumen formuliert hat. Ja, und dann den Beweis davon, dass das wirklich in wenigen Zeilen, also in einer knappen Seite im Skript zu beweisen ist, dass die Konvergenz von den numerischen Verfahren dann ganz, ganz schnell und einfach zu beweisen ist. Das machen wir dann ab der nächsten Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.